Einen guten Morgen. Diese beiden Wörter hätte ich schon gerne gehört. Wenigstens so ein bisschen Freundlichkeit und Normalität hätte er mir lassen können. Kaum habe ich mich von meinem Schlaflager erhoben und bin an den Tisch getreten, schaut er mich mit großen, mitleidigen Augen an. Thomas, dass du gestern nicht dabei gewesen bist, das ist wirklich so schade. Und dann beginnt die Tirade von neuem, als wäre sie gar nicht unterbrochen gewesen, als wäre immer noch gestern Abend, als wäre ich nur mal kurz in die Küche gegangen, um ein Glas Wein zu holen und jetzt wieder zurückgekommen. Er knüpft dann die Rede vom Vorabend an. Da drüben, wo Jakobus jetzt liegt, da hat Jesus gestanden. Ich saß hier und Levi war keine 2 Armlängen von ihm entfernt. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, wir hätten uns das alles nur eingebildet. Am frühen Morgen halte ich das alles nicht aus. Ich habe kaum ein Auge zugemacht. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Sagt man das nicht so nach dem Aufstehen? Nein, hätte ich antworten können, habe ich nicht. Meine Freunde versuchen mich zu bequatschen. Sie hätten Jesus gesehen. Jetzt halten sie mich für ungläubig. Und überhaupt, mein Lieblingsrabbi wurde hingerichtet, alle meine Hoffnungen zerstört. Die Angst, dass wir auch gefangen genommen werden. Und meine Freunde beginnen zu halluzinieren. Nein, ich habe nicht gut geschlafen. Das hätte ich antworten können, wenn ich gefragt worden wäre. Aber stattdessen beginnt der neue Tag gleich mit neuen Überredungsversuchen. Also verlasse ich wortlos das Haus. Ungläubig. Auf einmal bin ich ungläubig. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe kein Vertrauen. Ich bin außen vor. Bis vor wenigen Tagen gehörte ich noch zum inneren Kreis, zu denen, die gefragt und geachtet wurden. Manchmal unternahm ich mit Jesus und 2, 3 anderen etwas in ganz kleiner Runde. Oft wandte er sich mir zu, wenn er etwas fragte oder wenn er etwas erklärte. Ich war mittendrin. Und gestern, da war ich nur mal kurz die Straße runter. Als ich zurückkomme, drehen alle am Rad. Was für eine Aufregung! Ich verstehe die Welt nicht mehr. Hallo, Jesus ist hingerichtet worden. Habt ihr das endlich begriffen? Ich wollte sie beruhigen. Ich weiß nicht, wen oder was ihr da gesehen habt, aber es war nicht Jesus, der ist tot. Akzeptiert das doch bitte. Wie sie mich angesehen haben, als wäre ich das Gespenst und nicht ihre Jesus-Erscheinung, die sie offenbar einige Minuten vorher hatten. Ich kann das nicht. Ich bin so nicht gebaut. Ich kann nicht bei jedem Unsinn Hurra und Halleluja schreien. Das konnte ich noch nie. Und das haben sie sogar an mir geschätzt. Meinen klaren Verstand, meine Bodenständigkeit. Ich will lieber selber glauben, als einfach irgendwo mit einzustimmen. Wenn man mich überzeugt, dann bin ich gerne mit dabei. Aber so eine Jesus-Hallo in angespannter Situation bei schummrigem Licht, sorry, ich kann mich dafür nicht begeistern. Die folgenden Tage reden sie nicht mehr so auf mich ein. Sie haben offenbar verstanden, dass das nichts bringt. Aber natürlich steht es noch im Raum. Da ist so eine unsichtbare Trennlinie, als hätte jemand so einen roten Kreis um mich herumgezogen, so eine Markierung. Das ist der Thomas, der ist zwar mit ihnen zusammen im Haus, aber der gehört nicht dazu. Der ist nämlich ungläubig. Manchmal, wenn ich den Raum betrete, brechen die Gespräche ab. Haben sie über ihre Erscheinung geredet? Haben sie über mich geredet? Ist eigentlich auch egal, ich kann nicht mitreden. Manchmal erhalte ich so einen wohlwollenden Schulterklopfer oder ein mitleidiges Kopfnicken. Thomas, wenn du dabei gewesen wärst, ich würde dir das ja so wünschen. Sie haben aufgehört, mit mir zu streiten. Es ist nicht mehr so hitzig, aber die Spannung ist geblieben. Vielleicht konnte ich mit dem Streit vom ersten Abend noch viel besser umgehen als mit Schweigen und mit mitleidigen Worten und Gesten. An einem Nachmittag, da saß ich unter einem Baum, vor dem Haus und Thaddäus hat sich zu mir gesetzt. Das hat gut getan. Er hat eigentlich gar nicht viel geredet. Ich durfte mal reden, erzählen, wie es mir geht, was die ganze Situation mit mir macht und erklären, warum ich das nicht glauben kann. Er hat gar nicht viel gesagt, nur zugehört und mit mir geschwiegen. Das tat richtig gut. Und gerade gestern hat Bartholomäus mir nur ein paar Sätze gesagt. Wir waren gerade unbeobachtet. Er hat fast geflüstert. Manchmal bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob wir ihn wirklich gesehen haben. Ich war zwar dabei, aber das erscheint mir so unwirklich. Das Leben geht doch weiter. Und dann frage ich mich manchmal, ob wir uns doch getäuscht haben. Dann ging er wieder zu den anderen, wollte es offenbar nur einmal sagen, es loswerden, aber nicht darüber sprechen. Liebe Gemeinde, eine Woche liegt zwischen diesen beiden Jesus-Erscheinungen. Eine Woche, in der Thomas ihn als einziger nicht gesehen hat. Vielleicht hat Thomas die Tage so erlebt. Der Jüngerkreis ist zerteilt. Sie haben ihn gesehen und er war nicht dabei. Er kann es nicht glauben und gehört jetzt nicht mehr so richtig dazu. Jetzt versuchen alle, den Ungläubigen von dem zu überzeugen, was er aber auf keinen Fall glauben kann. Diese eine Woche, von der wir nicht wissen, was in dieser Zeit eigentlich passiert ist, die lässt meine Gedanken wandern. So stelle ich mir diese Woche vor, da liegt so eine Spannung in der Luft. Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich nicht meinen Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite legen kann, dann glaube ich nicht, sagt Thomas seinen Freunden. Ist das nicht verständlich? Kann man ihn deswegen wirklich den ungläubigen Thomas nennen? Diese Erzählung wird gerne so überschrieben, der ungläubige Thomas. Und ich finde, man tut Thomas damit Unrecht. Auch wenn er den Worten seiner Freunde in diesen Tagen keinen Glauben schenken konnte, eigentlich war Thomas vor allem eins. Thomas war treu. Das zeichnete ihn aus. Das war seine Stärke. Er war immer an Jesu Seite gewesen. Als Jesus den Jüngern seinen Sterbensweg andeutet, da fragt Thomas nach, weil er mehr wissen will und mehr wissen muss. Wie sollen wir denn deinen Weg kennen und verstehen? Und als sich so langsam die Schlinge um Jesu Hals zuzieht, da sagt Thomas, er sei sogar bereit, mit Jesus zu sterben. Und später tut er das sogar. Alte Quellen aus Rom und auch aus Indien berichten davon, dass Thomas als erster in die Gegend des Iran, des Irak und dann weiter bis nach Indien gegangen ist, um von Jesus Christus zu erzählen. Schließlich ist er in Südindien als Märtyrer für seinen Glauben hingerichtet worden. Wenn Thomas von etwas überzeugt war, dann konnte er sich dafür stark machen. Der war ein ganz Treuer. Aber wer so treu sein will, der kann natürlich nicht zu allem Ja und Amen sagen. Der muss erst überzeugt werden. Osterleute zweifeln. Das ist heute der zweite Teil unserer Osterleute-Predigtreihe. In dieser Reihe geht es um Spiritualität. Wir sprechen davon, wie wir uns von Jesus Christus inspirieren lassen. Christus soll in uns Gestalt gewinnen. Da gehört der Zweifel dazu. Osterleute zweifeln. Wir haben Christus nicht greifbar unter uns. Wir haben ihn nicht mehr vor Augen. Wir glauben an ihn, wir vertrauen ihm, aber wir haben auch unsere Zweifel. Und das ist spirituell. Ehrlich mit dem Zweifel umgehen, das ist spirituell. Wir kommen in Kontakt mit unserer Seele und wir heben unsere Beziehung zu Jesus Christus auf eine höhere, vertrauensvollere Ebene. Der Zweifel ist ein Bruder des Glaubens. Es gibt ihn nicht ohne den anderen. Der Zweifel ist ein Bruder des Glaubens. Das sind zwei sehr verschiedene Brüder. Der eine wird sehr gerne willkommen geheißen, der andere nicht ganz so. Aber es sind Brüder. Ich bin überzeugt, den Glauben gibt es nicht ohne den Zweifel. Denn der Glaube wird durch den Zweifel tief und tragfest. Thomas zweifelt und das ist gut so. Gerade das verleiht ihm Überzeugungskraft. Er lässt seinen Zweifel zu und er kann ihn benennen. Glaube, Zweifel und dann gibt es noch eine dritte. Die kann man äußerlich mit dem Zweifel verwechseln, aber sie gehört nicht zu diesen beiden Geschwistern. Die kommt aus einem anderen Stall. Ich rede von der Halbherzigkeit. Zweifel und Halbherzigkeit sehen sich manchmal zum Verwechseln ähnlich. Aber eigentlich haben die gar nichts miteinander zu tun. Dann wird zum Beispiel gesagt, dass Menschen, die zweifeln, keinen großen Glauben haben. Aber eigentlich trifft das gar nicht auf den Zweifel zu, sondern auf die Halbherzigkeit. Wer halbherzig ist, der lässt es an Glauben mangeln. Aber der Zweifel ist ein Zeichen, dass es mir mit meinem Glauben ernst ist, dass ich ihm auf den Grund gehen will. Ich will darauf ja mein Leben bauen. Oder aber die Halbherzigkeit wird ganz billigend in Kauf genommen. Man könne ja nicht immer von allem so hundertprozentig überzeugt sein. Aber in Wirklichkeit geht es gar nicht um die Überzeugung, sondern um die Konsequenz. Darum, ganze Sache zu machen. Die mangelnde Überzeugung wird vorgeschoben, um ein bisschen zu glauben, ein bisschen zu vertrauen, ein bisschen das Leben Christus anzuvertrauen und ein bisschen aber auch nicht. Glaube und Zweifel sind Geschwister, die Halbherzigkeit gehört nicht in diese Familie. Thomas hat gezweifelt, als er nicht glauben konnte. Aber in seinem Zweifeln und in seinem Glauben war er immer mit ganzem Herzen da. Glaube und Zweifel sind zwei sehr ungleiche Geschwister. Der Glaube wird sehr gerne willkommen geheißen. Den Zweifel, den muss man aushalten. Der ist nicht so beliebt. Zweifel braucht Toleranz und das im ganz wörtlichen Sinne. Das Wort Toleranz kommt aus dem Latein und von tollere und heißt tragen, ertragen. Es fällt vielleicht nicht leicht, aber es ist heilsam, wenn wir den eigenen Zweifel tolerieren, ihn ertragen. Menschen, die ihren Zweifel ertragen und das akzeptieren, dass es nicht immer leicht fällt zu vertrauen, denen öffnet sich dadurch eine besonders vertrauensvolle Beziehung zu Jesus Christus. Wir können uns mit unserem Zweifel an Christus wenden. Das macht die Beziehung mit ihm intim, sehr persönlich. Wir können im Gebet mit Christus ringen. Wir können ihm klagen, dass wir ihn suchen, aber nicht finden. Hiob hat Gott in seinem Zweifel einen Tyrann genannt. Ich selber habe Jesus schon als Lügner beschimpft, dass er sagt, suchet mich und ihr werdet mich finden. Und das bricht Jesus Christus keinen Zacken aus der Krone. Im Gegenteil, ich glaube, wer so intensiv mit Christus ringt, dem ist Christus auch sehr nahe. Wer aber seinen Zweifel nicht zulässt, der drückt doch damit aus, Christus, ich traue dir nicht zu, dass du meinem Zweifel gewachsen bist. Ich habe Angst, dich zu verlieren. Vielleicht ist ja mein Zweifel stärker als der, an den ich glaube. Es hat keinen Zweck, den Zweifel einfach wegzulächeln, sich in sich selbst zu verschließen oder mit frommen Formeln so zu tun, als wäre der Glaube für uns ganz easy. Heilende Kraft entwickelt der Glaube, wenn er ehrlich und vertrauensvoll ist. Wenn wir unseren Zweifel ertragen und ihn zu Christus tragen. Manchmal versuchen Menschen, die anderen von Jesus Christus erzählen, sehr vollmundig und überzeugt aufzutreten. Natürlich, sie wollen überzeugend wirken, aber überzeugt das wirklich? Wie wäre es eigentlich, wenn wir es genau andersherum machen würden, wenn wir mit anderen Menschen, auch denen, die noch nicht glauben, unseren Zweifel teilen? Schafft das nicht sogar Resonanz, wenn wir im Gespräch mit Menschen, die noch nicht an Jesus Christus glauben, auch unsere Zweifel zu Wort kommen lassen? Da kommt doch etwas ins Schwingen. Da haben wir etwas gemeinsam, einen gemeinsamen Anfahrtsweg. Ein Mensch, der noch nicht an Jesus Christus glaubt und einer, der glaubt, der aber natürlich auch Zweifel hat, da entsteht Resonanz. Da kommt etwas ins Schwingen. Die können ein Stück Weg miteinander gehen. Der Zweifel macht den Glauben glaubwürdig und kontaktfähig. Wer zweifelnd glaubt, dessen Spiritualität ist für viele andere interessant und attraktiv. Ich wünsche mir für unsere Gemeinde so eine Kultur, dass wir tolerant mit dem Zweifel umgehen. Wir tragen den Zweifel der anderen mit. Er darf sein. Ich wünsche uns das und ich habe den Eindruck, das lebt auch schon in weiten Teilen zwischen uns. Und das kann uns nur gut tun. Es wäre doch falsch, wenn Menschen, die Zweifel haben, so den Eindruck haben, so kannst du nicht zu uns gehören. Das passt hier nicht hin. Wir wollen uns doch durch unseren großen Glauben auszeichnen. Und ganz ehrlich, dein Zweifel verunsichert auch. Er rührt an unseren eigenen Zweifel, den wir lieber nicht wecken wollen. Du bringst uns nur durcheinander. Zweifelnde Menschen sollten lieber möglichst schnell wieder glauben, dann ist die Kuh endlich vom Eis. Nein, Menschen, denen der Glaube Mühe macht, brauchen die Gemeinschaft der anderen. Sie gehören dazu. Vielleicht würde man gerne etwas sagen, etwas, das hilft, etwas, das den Zweifel nimmt. Aber es ist immer schon ein guter Anfang, einfach zuzuhören, zu verstehen, nachzufragen und zu ermutigen. Stell deine Fragen, denk deine Gedanken, sag deine Meinung. Hab keine Angst, du sollst bei uns nicht überredet werden. Das tut gut. Und dann, wenn wir gut zugehört haben und wenn wir verstanden haben, worum es geht, dann fällt uns vielleicht ein Gedanke oder ein Erlebnis ein, das im Zweifelnden eine neue Spur Vertrauen wecken kann. Das hilft und das tut gut. Und das ist etwas anderes, als einen Menschen überreden zu wollen. Wer zweifelt, der soll spüren, mein Zweifel ist erlaubt. Er wird von anderen mitgetragen. Er gehört dazu. Vielleicht täusche ich mich auch mit meiner Vorstellung von dieser einen Woche, die der Thomas da erlebt hat, als er nicht glauben konnte. Vielleicht haben die anderen Freunde Thomas ganz genauso mitgetragen. Wahrscheinlich gehörte Thomas einfach weiter zu dieser Gruppe Freunde dazu. Wahrscheinlich war das so. Ich hoffe, dass es so war. Eine Woche ist vergangen, seit Thomas gesagt hat, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. So eine Woche kann eine lange Zeit sein, wenn Fragen bohren. Und dann, nach einer Woche, erlebt Thomas, dass der auferstandene Jesus Christus ihm tatsächlich begegnet. Was geht in diesem Moment in Thomas vor? Ich wäre so gerne dabei. Ich hätte so gerne sein Gesicht gesehen. Ich hätte so gerne beobachtet. Ist er außer sich vor Freude? Ist er überglücklich, dass Jesus Christus lebt? Ich kann mir auch vorstellen, dass sich da etwas anderes mit reinmischt, dass er erst einmal im Boden versinken will. Er hat nicht recht behalten. Er hat nicht geglaubt, obwohl die anderen es gesagt haben, obwohl er doch so viel Zeit mit Jesus unterwegs gewesen ist und ihn so gut kannte. Hätte sein Glaube nicht über jeden Zweifel erhaben sein müssen? Wird Jesus ihm jetzt wohl Vorwürfe machen? Jesus äußert kein einziges vorwurfsvolles Wort. Voller Liebe schaut er Johannes an. Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig, sagt Jesus. Wie einfühlsam und liebevoll. Jesus bietet Thomas genau das an, was er braucht, um glauben zu können. Er stellt den Glauben des Thomas nicht auf den Prüfstand. Na, mal schauen, Thomas, wie groß dein Glaube ist. Mal schauen, ob du auch mit weniger glauben kannst. Mal schauen, ob dein Glaube größer als dein Verstand ist. Jesus will nicht Glaube prüfen. Er will Glaube wecken. Er wünscht sich doch, dass Thomas ihm vertrauen kann. Darum begegnet er Thomas genauso, wie es zu Thomas passt. Dem Frager, dem, der sich nicht so leicht überzeugen lässt. Komm her und sieh selbst. Und Thomas, der braucht das jetzt gar nicht mehr. Er ist überhaupt nicht mehr darauf angewiesen, die Wunden Jesu zu betasten. Der tut das überhaupt nicht. Stattdessen stammelt er das außergewöhnlichste Jesusbekenntnis, das es überhaupt im ganzen Neuen Testament gibt. Mein Herr und mein Gott. Das hat niemand sonst zu Jesus gesagt. Der Glaube knüpft sich nicht an Bedingungen. Wenn ich dieses oder etwas anderes erlebe, dann bin ich auch bereit zu glauben. Der Glaube verlangt nicht nach Beweisen. Glaube ist eine vertrauensvolle Beziehung. Jesus begegnet Thomas ganz liebevoll und einfühlsam. Er zeigt ihm seine Liebe und weckt in Thomas Vertrauen. Nach einer Woche bekommt Thomas Jesus also doch noch zu sehen. Eine Woche kann eine lange Zeit sein, wenn Fragen und Zweifel bohren. Und manchmal dauert es auch Monate oder Jahre, bis Fragen beantwortet sind, bis Gebete erhört sind. Und manche Menschen warten ein Leben lang. Eigentlich hat es Thomas also doch noch ganz gut. Er hat ihn ja dann doch noch nach einer Woche zu Gesicht bekommen. Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben, sagt Jesus zu Thomas. Wir sehen den Auferstandenen nicht. Wir können seine Wunden nicht betasten. Wir bekommen diese Bedingung nicht erfüllt, auch wenn wir darum bitten. Und trotzdem weckt Jesus Christus in uns Glauben und Vertrauen. Es ist vielleicht schwieriger zu glauben, weil wir den Auferstandenen nicht sehen, weil wir ihn nicht betasten können. Unser Glaube ist verschwistert mit dem Zweifel. Er ist angefochten, er gerät ins Wanken. Aber dieser Glaube ist nicht weniger wert. Dieser Glaube macht nicht weniger selig. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben, sagt Jesus. Da gibt es gar keinen Grund, neidisch zu sein auf diejenigen, die live mit dabei gewesen seien. Glaube gründet auf das Vertrauen, dass Jesus Christus für uns gelebt und gelitten hat und dass er für uns gestorben und auferstanden ist, dass er uns liebt. Nicht die Gewissheit, nicht die Festigkeit, die Überzeugungskraft oder die Größe unseres Glaubens macht uns heil. Dann hätten wir wahrscheinlich einen Nachteil gegenüber denen, die live dabei gewesen sind. Ihn mit den eigenen Händen berühren, das ist nicht alles. Wichtig ist, dass Jesu Liebe uns in unserem Inneren berührt. Ich kann auf die Festigkeit meines Glaubens nicht bauen, das weiß ich. Aber ich glaube, ich kann auf Jesu bedingungslose Liebe zählen. Wir zweifeln, und auch wenn das paradox erscheint, gerade wenn wir zweifeln, dürfen wir uns sicher sein, der Zweifel wird uns nicht von Jesu Liebe trennen. Paulus schreibt an die Römer am Ende des 8. Kapitels, denn ich bin gewiss, dass uns nichts von Gottes Liebe scheiden kann, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit Stille, hören etwas Musik, um noch unseren Gedanken nachzuspüren oder vielleicht auch im Stillen zu Gott zu beten. Diese Zeit wird dann mit zwei Gebeten, die von hier vorne mit uns gemeinsam gebetet werden, abgeschlossen.